Zu dieser Sendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Willkommen in der Lebenshilfe, liebe Hörerinnen und Hörer. Als das Leben stehen blieb, meine Erfahrungen an der Schwelle des Todes. Das ist der Titel dieser Sendung und es ist auch der Titel eines Buches. Autorin ist Ute Horn, die wir immer wieder mal als Referentin vor allem für Ehe- und Familienfragen eingeladen haben. Diesmal geht es um etwas anderes, nämlich um eine echte Grenzerfahrung im Leben der Autorin selbst. Diese Erfahrung bricht wie aus heiterem Himmel in ein harmonisches Familienleben mit 7 mittlerweile erwachsenen oder recht großen Kindern herein. Es ist der 10. Juni 2012. Ute Horn will gerade einen Besucher verabschieden. Da verweigert plötzlich ihr Körper seinen Dienst. Sie kann nicht mehr sprechen. Ihre linke Körperhälfte beginnt zu krampfen. Sie ist teilweise gelähmt. Der Notarzt bringt sie sofort zur Intensivstation. Die Ärzte diagnostizieren ein sogenanntes Kavernom. Ein an sich gutartiges, aber gefährliches Gebilde, eine Gefäßveränderung im Gehirn. Ihre Sprache und Bewegungsfähigkeit ist zwar bald darauf wieder da, aber die Gefahr eines Rückfalls schwebt wie ein Damoklesschwert über Ute Horn. Darum wird sie gut 2 Wochen später operiert, eine große Kopf-OP, bei der das ganze Kavernom entfernt wird. Die Operation ist nicht ungefährlich, im schlimmsten Fall kann sie bei dem Eingriff sterben. Ich habe gesagt, dieses Thema ist anders als die früheren Sendungen mit Ute Horn, aber ganz stimmt das nicht, denn sie hat diese Grenzerfahrung in vielen Gesprächen verarbeitet, gemeinsam mit ihrer Familie und mit Gott. Diese Gespräche, ihre Erlebnisse, ihre Eindrücke hat sie in dem Buch festgehalten, als das Leben stehen blieb. Heute wird sie uns ein wenig davon erzählen und ich begrüße Ute Horn in dieser Sendung. Grüße Sie, Frau Horn.
Ja, guten Tag, Frau Fröhlich.
Vielleicht kurz zu Ihrem Hintergrund. Sie sind selbst Ärztin, Ehe- und Familienberaterin und Buchautorin. Das heißt, eine Frau, die mit Ende 50 mitten im Leben stand. Was hat das für Sie bedeutet in diesem Moment, ganz plötzlich, mein Körper gehorcht mir nicht mehr, da geschieht etwas mit mir und ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber?
Ja, ich denke, in der Situation selber ist man wie unter Schock und kann da gar nicht richtig drüber reflektieren. Das kommt dann erst später. Erst später macht man sich Gedanken, was wäre jetzt, wenn ich wirklich die Sprache nicht mehr wiederbekommen hätte? Was habe ich dann noch einen Sinn, einen Wert? Zum Beispiel zum Referieren geht das nicht mehr. Oder was ist, wenn ich jetzt wirklich halb seitengelähmt geblieben wäre oder laufend jetzt epileptische Anfälle hätte? Diese Überlegung hat man in der Situation, wenn das direkt über einen reinbricht, nicht. Da ist man einfach nur spontan am Reagieren oder auch nicht am Reagieren. Meistens ist es so, dass andere etwas für einen entscheiden, so auch in der Situation. Also ich stand halt im Flur und wollte den Freund meines Sohnes verabschieden. Die waren als Fußballmannschaft mit 15 Leuten aus Holland angereist, hatten bei uns im Garten gekämpft und hatten auch die Europameisterschaft im Fußball begleitet, sowohl, dass sie selber gespielt haben, Holländer gegen Deutsche, als auch am Fernsehen beobachtet. Und es war ein wunderbares Wochenende, herrlichstes Wetter. Und ich wollte dann zu diesem Freund sagen, es war so super, dass ihr alle da wart. Ihr könnt gerne wiederkommen und konnte nichts mehr sagen. Mein Sohn guckte mich an und denkt, was ist denn mit Mama los? Und dann bin ich eben in die Küche gegangen, habe was getrunken, dachte, vielleicht kommt die Sprache wieder. Und es ging aber wieder nicht. Und dann hat mein Sohn gemerkt, hier stimmt was nicht und hat mich einfach aus der Situation genommen, hat gesagt, Mama, mit dir passiert was, komm mal ganz schnell ins Wohnzimmer und hat mich dann mehr oder weniger halb gezogen und hat mich dann da hingesetzt. Dann fing ich auch schon an zu krampfen. Und dann hat er gefragt, Mama, wie heißt du? Entschuldige, Mama, dass ich dich das jetzt fragen muss, aber ich arbeite doch im Altenheim und da erlebe ich das auch so oft, ne? Nicht, dass du einen Schlaganfall hast oder was. Was ist denn nur mit dir? Aber ich konnte nichts sagen. Und dann hat er seinen Vater gerufen, der kam auch sofort. Mein Mann ist ja auch Arzt. Der hat dann schon gleich Blutdruckgerät mitgebracht, konnte aber meinen Blutdruck nicht messen. Und dann ging das ganz schnell, dass mein Mann dann den Notarzt rief. Das, was vielleicht noch interessant in der Situation war, ist, oft kann man nicht sprechen, aber man bekommt alles mit und man könnte auch was aufschreiben. Das habe ich auch bei meinem Vater erlebt, als der auf der Intensivstation lag. Und dann haben sie mir ein Blatt und einen Stift gegeben und dann habe ich aufgeschrieben, betet für mich. Also ich habe alles mitgekriegt, konnte das aber eigentlich meinen Angehörigen nicht deutlich machen. Und das war eine gute Hilfe, dass ich ihnen das so sagen konnte. Interessant ist mein Sohn, ich höre ihn dann, ich habe wirklich alles mitgekriegt. Er sagte dann, oh Papa, da hätten wir doch selber drauf kommen können. Wir beten doch immer für alles. Warum haben wir denn jetzt in der Situation nicht gebetet? Muss die Mama uns das jetzt erst sagen? Ja, und dann haben sie halt auch gebetet, dass Gott eingreift und dass er mich wieder gesund macht und dass er das wegnimmt, was jetzt mich hindert zu sprechen. Dann kam aber auch schon der Notarzt und dann war ich ganz schnell in der Klinik. Und dann habe ich halt gesagt, ich will nicht schon wieder in die Klinik, weil da war ich schon so oft. Ich habe schon so oft in der Klinik gelegen, immer auch mit lebensbedrohlichen Dingen. Und dann sagte der Notarzt nur, wissen Sie, Frau, das interessiert hier überhaupt keinen, was Sie hier wollen. Wir fahren Sie jetzt in die Klinik, jetzt muss erstmal nachgeguckt werden, was mit Ihnen los ist.
Das heißt, so ein Moment, in dem man völlig die Kontrolle verliert, aber Sie haben dann doch wirklich den Draht gleich gefunden zu demjenigen, der dann am Ende doch alles unter Kontrolle hat.
Ja, das ist richtig. Also das Leben mit Gott ist uns ganz wichtig, obwohl ich jetzt für mich jetzt nicht selber vielleicht gebetet habe, aber gewusst habe, es ist ganz wichtig, dass für mich gebetet wird und habe halt meine Familie dann nochmal motiviert, doch das für mich zu tun, was ich jetzt zumindest nicht laut machen kann.
Sie waren ja umgeben von einer denkbar günstigen Konstellation, der Mann selber Arzt, Sohn im Pflegerischen tätig, selber Medizinstudenten, mehrere bei sich unter den Kindern. Sie haben 7 Kinder, die waren ja nun mittlerweile schon recht groß, die meisten davon erwachsen. Wie haben die denn darauf reagiert? Die Mutter ist ja doch bei Ihnen in der Familie so das Herzstück immer gewesen.
Ja, also der Jüngste, der kam rein mit weit aufgerissenen Augen, sagt nur, was ist denn mit der Mama und warum sagt mir denn hier keiner was und könnt ihr mich mal aufklären, was hier passiert ist? Und die Zwillinge, die kamen von draußen rein. Einer wollte sich eigentlich nur gerade die Sportsachen holen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Und er sagte auch, was ist denn hier los? Ich dachte, das Blaulichtauto steht hier für unseren Nachbar draußen. Der hatte schon öfters mal einen Schlaganfall. Wieso denn für die Mama? Und nee, jetzt kann ich aber nicht ins Fitnessstudio gehen. Jetzt muss ich erst mal gucken, was ist denn hier los? Und der andere sagte, er kam von oben runter und sagte auch, ja, wieso kriege ich das denn hier alles nicht mit, wenn das hier so dramatisch ist? Und ja, dann haben wir abends spät, erst nachdem wir schon wussten, es ist eine Gehirnblutung, haben wir dann die anderen Kinder angerufen. Und das war schon ein Riesenschock für sie. Und also meine Tochter sagte, also ich konnte gar nicht mehr schlafen. Ich war dann am nächsten Tag in der Firma, aber ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Und die Arbeitskollegen haben sofort gesagt, sag mal, was ist denn mit dir los? Und dann sagte, ja, meine Mama hat gestern eine Gehirnblutung gehabt und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Und vielleicht hat sie noch einen Gehirntumor, muss operiert werden. Und das fand ich aber sehr schön, dass die in der Firma sehr liebevoll reagiert haben, haben dem Chef das gesagt und der Chef hat sie dann gerufen und hat gesagt, Frau Horn, wenn Sie jetzt das Bedürfnis haben, zu Ihrer Mutter zu fahren, tun Sie das ruhig. Ich habe meine Mutter letztes Jahr verloren, die ist gestorben und ich weiß, wie es Ihnen geht. Sie brauchen das auch gar nicht als Urlaub einreichen.
Also das zeigt schon, auf der einen Seite, die Kinder sind erwachsen, gehen ihre eigenen Wege schon, aber es ist dann auch für erwachsene Kinder immer noch, kann es eine sehr tiefgreifender Einschnitt im Leben sein, wenn eines der Elternteile stirbt oder wenn da was passiert, wo man Angst haben muss. Das könnte sein, dass das Ende auf dieser Erde, dieses Erdenlebens ist.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch gesagt, ich habe meine Mutter mit Anfang 40 verloren. Ich habe gesagt, es war noch viel zu früh. Also ich finde, wenn eine Mutter geht oder auch ein Vater, ist es eigentlich immer zu früh, weil irgendwo man so das Gefühl hat, jetzt bricht das Nest weg. Jetzt bin ich wirklich der Nächste. Und ich weiß auch, als ich an der Beerdigung meines Vaters war, meine Mutter ist vorher gestorben, da habe ich gesagt, boah, ich bin jetzt die Nächste. Über mir ist keine Generation mehr, die mich auffängt. Ich habe jetzt die Hauptverantwortung. Und also das war schon ein ganz großer Einschnitt.
Das haben Ihre Kinder auch so empfunden. Kommen wir jetzt nochmal, wir werden später vielleicht noch darauf eingehen, wie Sie versucht haben, als Familie mit der ganzen, dieser Grenzsituation umzugehen. Sie waren also im Krankenhaus und es gab dann plötzlich diese Diagnose etwas später. Die Ärzte haben da genau nachgeschaut und es ist tatsächlich etwas gewesen im Gehirn und das ist eigentlich Ihre große Angstdiagnose gewesen. Vielleicht sagen Sie dazu nochmal etwas.
Ja, also ich habe Medizin studiert und mein Mann und ich haben uns im Studium kennengelernt, beide im gleichen Semester studiert und wir haben, um uns Geld zu verdienen, dann auch auf der Neurochirurgie in der Intensivstation gearbeitet, auch auf der Neurologie. Und ich habe da ganz viele Menschen erlebt, die meistens durch Motorradunfälle dort lagen. Und ich dachte, oh, also am Gehirn operiert zu werden, also das möchte ich mal nie. Oder ich habe auch immer so gesagt, Gott, wenn du eine Gruppe von Krankheiten wegnehmen solltest auf dieser Erde und ich habe die Wahl, ich würde alle psychischen Krankheiten wegnehmen. Weil da hat man so gar keine Möglichkeit, gut mit umzugehen, weil man so traurig ist und so kraftlos und der Antrieb fehlt und die Motivation fehlt. Und da habe ich schon immer gedacht, also das möchte ich mal nicht erleben müssen. Aber jetzt stand ich davor und ehrlich gesagt, im Gehirn ist eigentlich nichts gutartig. Auch wenn man jetzt sagt, gut, jetzt haben sie doch nur eine gutartige Geschwulst gehabt. Also was soll denn jemand sagen, der eine andere hat? Da haben sie recht. Also an dieser Geschwulst konnte ich jetzt nicht in dem Sinne sterben, dass es überall Metastasen gab. Aber im Gehirn ist ja kein Platz, wenn man sich das mal vorstellt. Da ist der harte Schädel und wenn da eine Gehirnblutung entsteht, dann wird was anderes verdrängt und dadurch ist jeder Tumor im Gehirn ist lebensbedrohlich, wenn er weiter wächst. Egal, ob er jetzt im klassischen Sinne gutartig ist oder bösartig. Bösartig in dem Sinne, er macht Metastasen und daran kann man sterben. Und von daher war das schon eine lebensbedrohliche Erfahrung. Und der Professor sagt auch, sie haben eigentlich keine Chance, sie müssen sich operieren lassen, denn wenn sie die nächste Blutung kriegen, dann kann das tödlich sein, dann sind sie vielleicht am Steuer oder sie referieren gerade und das hält eigentlich kein Mensch aus, wenn er weiß, es kann jederzeit wieder bluten.
Haben Sie da eigentlich mit Gott gehadert, gesagt, eigentlich war das genau das, von dem ich immer gedacht habe, das ist das Einzige, was mir wirklich nicht passieren darf und genau das geschieht dann?
Das war merkwürdig. Also ich bin, würde ich sagen, nicht ein sehr mutiger Mensch und ich würde auch nicht sagen, alle Krankheiten zu mir und ich halte das alles aus oder kein Problem, ihr könnt hier Blut abnehmen und das. Ich war eigentlich da immer ein Mensch, der das gemieden hat und das langsam erst lernen musste. Aber in der Situation hatte ich tiefen Frieden, der übernatürlich war. Und ich meine, es gibt Bibelstellen, wo es heißt, der Friede Christi regiere eure Herzen. Und das habe ich erlebt. In der Situation, also ich war immer merkwürdigerweise wie so in Watte gepackt, wie in einem Kokon und hatte Frieden. Habe nicht gesagt, super, dass das passiert ist, das nicht. Aber ich hatte Frieden und wusste, egal was geschieht, ich bin in Gottes Hand. Und viele haben mich besucht, haben mir in die Augen geguckt und haben gesagt, hast du wirklich keine Angst? Das kann ich ja gar nicht glauben. Und ich sage, ja, ich verstehe es selber nicht. Es passiert ja was mit mir, was ich nicht verstehen kann, aber es ist so. Und auch mein Mann, der mich ja nun sehr gut kennt und auch viele Situationen, wo ich wirklich Angst habe oder Panik hatte, und das kenne ich auch, dass ich auch Panikattacken hatte, der sagte, das ist unglaublich, wenn man zu dir ins Zimmer kommt, der ganze Friede, der ist nicht nur hier im Zimmer, der ist in dir drin. Und von daher muss ich sagen, habe ich nicht mit Gott gehadert. Ich habe ihn zwar mal gefragt, warum muss ich schon wieder durch eine Krankheit gehen und was tust du denn jetzt mit mir und warum kann ich die Lektion nicht durch was anderes lernen? Aber ich habe in dieser Zeit auch sehr viel erlebt. Also zum einen habe ich den Eindruck gehabt, dass er mich vorbereitet hat. Ich habe also an dem Sonntagmorgen war ich im Gottesdienst und ich habe eine Erfahrung gemacht, die ich vorher und nachher nie wieder gemacht hatte und vorher auch nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass mir jemand von hinten die Hand auf die Schulter legt und ich dachte, weil das bei uns in der Gemeinde auch schon mal üblich ist, dass jemand für jemanden betet, dass das jetzt jemand gewesen ist, der zu mir gekommen ist und für mich beten wollte. Aber ich habe nichts gehört, keine Stimme, kein Gebet und hinterher habe ich mich umgeguckt und es war keiner. Da dachte ich, komisch, ich habe es doch ganz deutlich gespürt, dass mir jemand eine Hand auf die Schulter gelegt hat. Und später habe ich gedacht, das hat Gott gemacht, dass Jesus mir die Hand auf die Schulter gelegt hat, um mir zu sagen, egal was jetzt passiert, Ute, ich bin mit dir, ich gehe mit dir. Und das war schon eine sehr tiefe Erfahrung, die ich in dem Moment nicht unbedingt erklären konnte und begreifen konnte. Aber als ich dann auf der Intensivstation lag, wurde ich daran erinnert und habe gedacht, ja, dann wird es wohl doch Jesus gewesen sein.
Das heißt, vorbereitet worden nicht in dem Sinne, dass Sie schon gedacht haben, okay, ich bin jetzt soweit, mir kann jetzt nichts mehr passieren in der Richtung, was mir Angst machen könnte, sondern vorbereitet in einem anderen Sinne, von dem ein Zeichen, ein starkes Zeichen der Nähe, das dann durchgetragen hat.
Ja, so würde ich das sehen. Und ich würde auch jetzt nicht behaupten, dass egal was jetzt passiert, ich immer diesen Frieden habe. Ich denke, es war ein Geschenk, in dieser Situation das erleben zu dürfen. Und das ist auch nicht was jetzt jeden Tag und jede Stunde, jede Sekunde immer noch da ist. Aber das hat wirklich über diese ganze Zeit im Krankenhaus war dieses unglaubliche Gefühl eines tiefen Friedens in mir.
Sie hatten dann eben die Diagnose und damit den Rat der Ärzte, das sollten wir operieren. Das ist etwas, womit Sie sehr schwer leben können, mit diesem Damoklesschwert-Möglichkeit ständig neu, dass es neu einblutet, dass es zu Anfällen kommt, Ausfällen kommt und so weiter. Sie haben sich dann dazu entschieden, gemeinsam mit Ihrem Mann auch diese OP in Angriff zu nehmen. Was ist Ihnen da wichtig geworden vor der Operation?
Ja, also Donnerstag habe ich die Diagnose bekommen und dann habe ich am Abend zu meinem Mann gesagt, haben wir eine andere Chance? Und er sagte, nein, ich glaube nicht. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich aber gerne nochmal alle meine 7 Kinder sehen. Kannst du sie nachher anrufen, ihnen sagen, was los ist und können sie vielleicht das Wochenende jetzt von Freitag bis Sonntag, können wir das nochmal nutzen, dass wir hier eine Zeit zusammen haben und ich würde gerne mit jedem Kind einzeln eine Stunde haben. Und bitte sag ihnen, sie möchten sich vorbereiten. Sie möchten nochmal überlegen, was haben wir vielleicht noch nicht besprochen, wo ich ihnen wehgetan habe, wo steht vielleicht noch eine Rechnung auf, dass ich ihnen was versprochen habe, was ich nicht gehalten habe. Wo haben sie noch Fragen an mich, an meine Kindheit, an meine Jugend, an mein, was auch immer ich mir wünsche oder so. Dass wir nochmal eine gute Zeit haben, dass wir uns nochmal vergeben können und um Vergeben bitten können. Und ich bitte, dass die Kinder diese Chance nutzen, weil es könnte sein, dass sie am Mittwoch zwar eine Mutter haben, aber eine Mutter, die nicht mehr reden kann, oder sogar gar keine Mutter mehr, die gestorben ist. Und nicht, dass sie dann sagen, wenn ich das ernst genommen hätte, hätte ich doch noch die und die und die Sache mit Mama geklärt.
Das heißt, vielleicht um das nochmal zu verstehen, die Operateure waren eigentlich recht optimistisch, dass es gut gehen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei dem Eingriff sterben würden, lag nicht sehr hoch. Aber ihnen war das dennoch wichtig. Sie haben da nicht gesagt, ach, das ist nur 1%, dass ich von dieser Narkose nicht mehr aufwache. Jetzt gehen wir mal vom Optimistischen aus. Sehr weit größere Wahrscheinlichkeit, dass alles gut geht. Und drum gehe ich mal einfach davon aus, das wird gut gehen. Und danach leben wir weiter so ungefähr wie vorher.
Ja, also das war mir ganz wichtig, diese Zeit jetzt zu nutzen, diese Chance zu nutzen. Und ja, ich kann das gar nicht erklären, wieso, warum, weshalb, aber es war mir einfach ganz wichtig, da diese Chance nochmal zu nutzen. Vielleicht auch als mein Vater starb, sagte mein Sohn jetzt 3-4 Jahre später, ach Mann, jetzt hätte ich ganz viele Fragen an Opa, der war doch in russischer Gefangenschaft. Warum habe ich die denn damals nicht gestellt? Ich war doch immerhin 18, erst als er starb. Warum konnte ich denn das nicht, dass ich bis dahin schon die Fragen gestellt habe, die ich jetzt habe? Und vielleicht war das auch mit so einem Auslöser, dass ich gedacht habe, das ist jetzt unsere große Chance, miteinander zu reden und ich möchte die nicht vorbeigehen lassen.
Also sozusagen mitten im Leben einmal das Leben aufräumen.
Ja, so könnte man das sagen.
Wie sind denn die Kinder darauf eingegangen, auf die Bitte? Das ist ja schon etwas, wo etwas anderes, wenn die Mutter sagt, ich werde operiert, aber ich bin recht sicher, das geht alles gut. Oder ob die Mutter sagt, ich werde operiert, bitte macht euch Gedanken, was ihr noch von mir wissen möchtet.
Ja, sehr unterschiedlich. Also einer, der schon am Ende des Medizinstudiums stand, der hat gesagt, ach Mama, wir gehen erstmal davon aus, in 99% der Fälle wirst du überleben. Und ich habe gesehen, du hast einen guten Operateur. Ich habe mir das im Internet angeguckt und ich mal das jetzt nicht so schwarz, wie du das malst oder so. Wobei ich es jetzt nicht schwarz malen wollte. Es war einfach nur für mich so, es gab auch die Möglichkeit, dass ich sterben würde. Und ein Sohn, der hat das ganz ernst genommen, der kam und sagt, ich habe 4 Seiten aufgeschrieben, was ich jetzt alles noch von dir wissen möchte. Und er sich auch wirklich Gedanken machte, wie geht's dir denn überhaupt, Mama? Hast du Angst vor der Operation? Und der mir dann auch sagte, ja, also ich habe wirklich Angst, dass du auch vielleicht wesensverändert aufwachst und dass ich dann nicht mehr eine weise Ratgeberin habe, dass ich dich nicht mehr kenne als Mutter. Also das wär mir schon ganz schwer. Und ich fand das gut, dass er es aussprechen konnte, dass er das nicht mit sich alleine ausmachen musste, sondern dass er mir das sagen konnte und wir konnten damit umgehen. Und das ist was ich vielleicht, ich war ja auch 4,5 Jahre als Ärztin in der Klinik tätig. Und immer, wenn Menschen so am Rande des Todes waren, habe ich darunter gelitten, wenn sie mit ihren Angehörigen nicht darüber reden konnten, wenn sie nicht auch sagen konnten, du, ich glaube, es geht zu Ende. Und der Angehörige dann sagte, nein, sowas will ich gar nicht hören und im nächsten Sommer wird wieder alles gut. Und der andere wurde so alleingelassen mit seinen Gedanken. Und da habe ich schon gedacht, es ist so schön, wenn man eine Atmosphäre schaffen kann, wo man das auch sagen kann. Ja, ein Kind ist auch gar nicht gekommen, das sagte, nee, also ich schaffe das einfach nicht, Mama, das musst du akzeptieren. Und ist also an dem Wochenende nicht gekommen, aber da ich ja erst Mittwoch operiert wurde, habe ich dann doch drum gebeten, ob er denn nicht doch wenigstens nochmal am Montag für eine kurze Zeit kommt. Wenigstens, dass wir uns wenigstens nochmal kurz sehen.
Sie haben bei sich ja auch eine sehr vielfältige Konstellation. Von Ihren 7 Kindern sind 2 Pflegekinder auch dabei und ganz unterschiedliche Typen. Das beschreiben Sie in Ihrem Buch auch sehr eingehend. Gab es denn da Gespräche auch, von denen Sie sagen, ach, das ist gut, dass wir jetzt in diese Situation gekommen sind, da konnten wir so richtig was aufarbeiten noch?
Ja, das war einiges. Also zum Beispiel meine Tochter, die musste miterleben, als ich mit ihr schwanger war, dass schwere Herzrhythmusstörungen zurückkamen, ausgelöst damals durch eine Herzmuskelentzündung. Und das war dann doch sehr dramatisch, dass es ab dem 5. Monat bis zur Entbindung hatte ich immer wieder schwere Rhythmusstörungen, dass ich auch gar nicht arbeiten konnte. Und die Ärzte sagten, Frau Horn, wir wissen nicht, was bei der Geburt passiert, ob das Herz das aushält. Also wir müssen mit allem rechnen. Rechnen Sie mit Kaiserschnitt, rechnen Sie mit Sauglocke, mit, ja, selbst mit dem Tod müssen wir rechnen. Und dann haben mein Mann und ich, als es losging, gesagt, okay, vielleicht hast du nachher ein Kind und keine Frau mehr oder beides nicht oder du hast beides. Und das kriegt ja so ein kleines Wesen im Mutterleib auch mit. Und danach bin ich 18 Jahre lang immer wieder mal krank gewesen, immer wieder mit diesen Rhythmusstörungen. Mal waren es 2 Wochen, mal 4 Wochen. Dann hatte ich wieder eine Phase, wo ich Ruhe hatte und zum Schluss waren es dann mal 8 Monate am Stück, bevor ich eine neue Methode bekommen habe, die sogenannte Elektrokoagulation. Und danach war ich herzgesund. Das war 1999. Aber sie hat halt nun von Kleinkind an immer wieder gesehen, oh, Mama hat wieder dieses Gerät um, das wieder guckt, wie viel Rhythmusstörung die hat. Und sie ist oft geflohen. Und ich weiß, als meine Mutter schwer krank war, habe ich gesagt, kommst du mit in die Klinik? Und dann hat sie gesagt, nein, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Und sie sagte dann zu mir auch am Telefon, als wir telefonierten wegen des Tumors im Kopf, Mama, eine Kollegin hier von mir, die hat jetzt so ein 24-Stunden-Langzeit-EKG umhängen und als ich das sah, habe ich sofort Panik gekriegt. Ich verstehe das gar nicht, das ist doch eigentlich eine fremde Frau für mich, warum kriege ich denn Panik? Und dann konnten wir über das Ganze nochmal reden und ich sagte, weißt du, es ist schon ein Riesensieg, dass du mich jetzt besuchen kommst und dass du das aushältst, weil du hast jahrelang hast du alle Krankenhäuser gemieden.
Ja, wahrscheinlich auch eben als ungeborenes Kind im Endeffekt betraf das ja auch direkt dann, ne?
Und es ist schon klar, dass sie auch am allermeisten Panik und Angst hatte, mich zu verlieren, weil sie das schon so oft irgendwie mitgekriegt hat und erlebt hat, ne?
Aber das auszusprechen und nochmal als Erwachsene aus einer neuen Perspektive zu sehen, hat dann geholfen?
Ja, das hat sehr geholfen und sie ist dann immer wieder gekommen und wir haben sehr gute Gespräche geführt und das ist auch noch nicht zu Ende. Also wir führen immer noch weiter tiefe Gespräche, das ist sehr schön.
Das heißt, das ist so eine Begebenheit, die zeigt, wie es Gutes sein kann, manchmal, dass in der Familie etwas passiert, dass man aus dem Trott rauskommt und einfach nochmal die wesentlichen Dinge in den Blick nimmt. Wie ist das mit den Geschwistern untereinander? Ich kann mir vorstellen, dass dann gerade auch in so einer Situation werden ja die Älteren nochmal mehr in die Verantwortung gerufen, einfach weil, wenn der stehende Pfeiler zu Hause ausfällt, dann muss ich ja auch zu Hause alles nochmal anders sortieren.
Ja, das war auch sehr interessant, weil der Jüngste, der war zu dem Zeitpunkt 17 und ging also aufs Abitur zu. Und der konnte auch gar nicht kommen. Meine Tochter sagt, Mama, an den kommt gar keiner ran. Also weder Papa noch wir. Also der verschließt sich immer in seinem Zimmer, der redet nicht darüber. Ich weiß gar nicht, was mit dem werden soll. Und er kam aber dann an dem Montag. Und die Geschwister hatten sich halt schon ganz viele Gedanken gemacht, wie man ihm helfen könnte. Und er war auch stumm. Und ich sagte dann zu ihm, ja, das trifft dich am schlimmsten, ne, dass die Mama so schwer krank ist. Ja. Und dann nickte er. Und dann sage ich, du, die 2 Großen, Christine und Andreas, die haben sich überlegt, wenn der Papa in eine große Not kommen könnte und dir das Studium nicht mehr so bezahlen würde, wenn es mir so schlecht geht oder wenn ich sogar sterben sollte, dann wären sie bereit, dir das Studium zu finanzieren, weil sie ja jetzt schon beide Geld verdienen und sie würden dir dann jeweils die Hälfte geben, dass du auch studieren kannst. Und der Josua, der hat mir versprochen, dass er dir so lange immer mit Gesprächen zur Verfügung steht, bis du weißt, was du auch als Beruf machst oder bis du vielleicht dann doch auch einen Studienplatz in Holland bekommen könntest. Also er wollte auch gern Medizin studieren. Und Josua hatte gerade diese ganzen Überlegungen angestellt und war gerade diesen Weg gegangen, über Holland einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Und das ist schon sehr kompliziert. Und wenn man da niemand an seiner Seite hat, der einem Rückenwind gibt, da kann man da schon gleich aufgeben. Und dann konnte er sagen, ja Mama, ich habe wirklich gedacht, was wird denn jetzt aus mir, wenn keiner mehr hinter mir steht, wenn du nicht da bist. Ich habe das ja jetzt bei 7 Kindern gesehen oder 6, die vor mir schon alle dann den Weg ins Leben gesucht haben. Wie viel Zeit du doch auch mit ihnen verbracht hast und wie viele Gespräche du geführt hast. Wie oft du gefragt hast, was sind denn wirklich deine Gaben oder du hast dann einen Weg geebnet in ein Praktikum oder so. Und das war schon eine große Not für mich. Wie geht das mit mir weiter?
Und dann vielleicht noch zuletzt, derjenige, der von Anfang an da an ihrer Seite war, ist ja ihr Mann gewesen. Für den war natürlich dann auch die Frage, klar, ich muss jetzt arbeiten und Familie zu Hause schmeißen und wer weiß, wann das ein Ende hat.
Ja, also er hat mir im Nachhinein nochmal gesagt, ich habe eigentlich nur funktioniert. Ich habe gar keine Gefühle richtig an mich rangelassen. Ich war ja den ganzen Tag in der Klinik vorher und hinterher bin ich kurz zu dir gekommen, aber du hast auch schon gemerkt, dass ich in Gedanken eigentlich auch gar nicht richtig bei dir war. Oft war es so, dass ich dann auch noch hinterher oder auch während des Tages noch Gespräche führte mit anderen Menschen und fragte sie, sag mal, würdest du deine Frau operieren lassen? Oder ich habe dann die Bilder nochmal nach Köln geschickt, habe da nochmal Rat eingeholt, habe das also sowohl auf medizinischer Ebene machen müssen, dann als Ehemann, ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und musste da mich halt auch noch um die 3 Söhne, die zu Hause sind, jetzt in dem Sinne nicht kümmern, aber es zumindest organisieren. Und wir waren halt alle in so einem Ausnahme- und Schockzustand. Also keiner hatte Lust, jetzt für den anderen mitzukochen oder zu waschen oder mal das Haus aufzuräumen. Und dann haben mir viele Frauen ihre Hilfe angeboten, aber ich habe gedacht, oh nein, wie soll ich das denn noch organisieren? Also lieber nicht noch, dass jemand kommt und dann muss ich da wieder reden. Oder dann muss ich wieder sagen, ja, also dann könnten sie eine Lasagne vorbeibringen, aber ich weiß ja auch gar nicht, ob mir die schmeckt. Und ach, sagt, das war alles irgendwie zu viel. Also ich habe eigentlich nur geguckt, wie ich einen Schritt vor dem anderen gesetzt habe. Also es war für ihn eine ganz, ganz schwierige Zeit.
Als das Leben stehen blieb, meine Erfahrungen an der Schwelle des Todes. Wir reden in dieser Lebenshilfesendung mit der Buchautorin Dr. Ute Horn, die wegen eines Gefäßtumors im Gehirn operiert werden musste, die ganze Familie plötzlich in einer großen Prüfung da unterzogen wurde und sich neu sortieren musste. Aber wir halten fest, Frau Horn, vielleicht zum Abschluss dieses ersten Teils in dieser Sendung, dass Sie diese Zeit doch als, trotz des Schocks, den das hervorgerufen hat, doch als eine Zeit der Chance auch versucht haben zu nutzen, einfach das Leben sozusagen mitten im Leben aufzuräumen, Beziehungen noch einmal zu sortieren. Und ja, auch die Familie untereinander hat diese Möglichkeit teilweise gut für sich nutzen können. Jetzt hören wir etwas Musik und dann werden wir weiterschauen, wie es dann mit der Operation gelaufen ist und was Sie da dann gelernt haben, erfahren haben, was Sie uns weitergeben möchten. Im Sommer 2012 blieb das Leben in der Familie Horn für einen kurzen Augenblick stehen. Die Mutter, Frau Ute Horn, brach zusammen. Vater und 7 Kinder mussten mit der Diagnose zurechtkommen, dass die Mutter schwer krank war und eine Gefäßveränderung im Gehirn hatte, wo es einblutete, ein sogenanntes Kavernom. Und dieses Kavernom musste dann in einer großen Kopfoperation entfernt werden. Frau Dr. Ute Horn ist unser Gast in dieser Sendung und erzählt von dieser Zeit mit ihrer Familie, aber auch wie sie von Gott durch diese Zeit hindurchgetragen wurde und was diese Zeit sie und ihre Familie gelehrt hat. Sie hat das in einem Buch niedergeschrieben und wir hören sie jetzt mit einigen Ausschnitten aus dieser Geschichte, die sie in dem Buch sehr detailliert niedergeschrieben hat. Frau Horn, wie hat Gott Sie dann denn jetzt auf diesen Moment der Operation zugeführt? Es stand dann irgendwann, war ein Datum festgeschrieben worden und der Zeitpunkt rückte näher. Die Kinder waren zu Besuch gekommen. Die Gespräche, die Sie vorhin genannt haben, waren geführt. Und wie sind Sie dann auf diesen Tag der Operation zugegangen und auch zugeführt worden?
Ja, also das, was ganz herausragend war, ist, dass ich, also am Mittwoch sollte ich operiert werden und am Montagmorgen kommt die Reinigungskraft zu mir, ins Zimmer. Sie hat schon eine ganze Woche jeden Morgen sauber gemacht, war sehr traurig immer wieder. Ich hatte auch mitgekriegt, dass ihre Mutter auch schwer krank ist. Und sie kommt an diesem Morgen und ist aber ganz fröhlich, guckt mir in die Augen und sagt, in welche Gemeinde gehst du? Ich stutzte einen Moment, dachte, wieso sagt sie Gemeinde und nicht Kirche? Wieso sagt sie du? Es ist nicht üblich in Deutschland, sich zu duzen, aber trotzdem antworte ich, ja, ich gehe in eine Gemeinde und es ist eine Freikirche und ich werde am Mittwoch an einem Gehirntumor operiert oder einem Tumor im Kopf. Und dann sagt sie, das weiß ich. Dachte ich, wieder komisch. Und dann sagt sie, seitdem du hier liegst, muss ich jeden Tag für dich beten. Immer wieder muss ich für dich beten. Und ich bin am Sonntag zu unserem Pastor gegangen und habe dem gesagt, sagen Sie mal, ist das normal, dass man für wildfremde Personen betet? Und er hat gesagt, ja, das habe ich schon öfters gehört, dass Gott andere Menschen ruft, zu beten für jemanden. Ja, wenn du das machen sollst für diese Frau, dann mach das ruhig weiter. Sagt sie, und heute Nacht von Sonntag auf Montag hat Gott dreimal zu mir gesagt, geh morgen zu dieser Frau und sag ihr, ich kann ihr die Operation nicht ersparen, aber sie wird gesund aufwachen. Und da ich das dreimal von Gott gehört habe, komme ich jetzt mit dieser Botschaft zu dir. Und glaubst du, dass unser Gott, der ja dein Gott und mein Gott ist, dass er mich zu dir schicken kann mit dieser Botschaft? Und ich guckte sie an mit großen Augen und konnte gar nichts sagen. Also es war wirklich wie so ein Schock oder wie so ein Blitzeinschlag. Und dann guckte sie mich an und sagte, also ich warte so lange, bis du mir sagst, du kannst mir das glauben. Ja, und ach, ich weiß nicht, gefühlt 5 Minuten guckte ich sie an und sagte, ja, ich glaube dir. Und dann ist sie rausgegangen. Und ich saß da und wie versteinert. Konnte gar nichts mehr sagen, gar nichts mehr tun, habe mir dann ein Blatt genommen, hat das sofort aufgeschrieben, habe mich dann gekniffen, habe gedacht, war das jetzt wahr oder hast du dir das eingebildet, hast du geträumt? Das ist ein allmächtiger Gott, der lässt dir sagen, er kann dir die Operation nicht ersparen, er könnte doch einfach nur sagen, weg ist der Tumor. Er braucht nur ein Wort sagen und der Tumor wäre weg. Warum sagt Gott jetzt, er kann mir die Operation nicht ersparen? Und dann verknüpft er das damit, sie wird gesund aufwachen, du wirst gesund aufwachen. Also das war schon ein unglaublich starkes Erlebnis. Ich habe auch die ganzen 3 Stunden dann nichts mehr machen können. Ich wollte eigentlich ein Buch lesen. Ich saß immer nur da und habe gedacht, habe ich das jetzt wirklich erlebt? Ja, ich habe das wirklich erlebt. Das ist doch nicht zu glauben.
Eine Russin noch dazu, genau. Nicht? Eine russisch-orthodoxe, glaube ich.
Orthodoxen Kirche in genau. Düsseldorf ist.
Genau, das heißt genau. Auch wirklich... Ja, nicht jemand aus der Nachbargemeinde oder so, der sie hätte kennen können, sondern wirklich eine wirklich fremde Person.
Ja. Mhm. Und interessant ist, nach der Operation habe ich sie dann nochmal gesehen und dann sagte sie, siehst du, unser Gott hat Wort gehalten. Er hat mir vorher gesagt, was geschehen wird und es ist genauso geschehen, du bist gesund. Und dann sagte sie, jetzt sage ich dir noch was. Ich bin normalerweise gar nicht auf dieser Station. Ich bin als Aushilfe für 2 Wochen hierher geschickt worden. Und das ist genau die Zeit, in der ich dann da gelegen habe.
Das ist sicher ein starkes Zeichen, das einen auch durch eine schwere Lage durchtragen kann. Der Tag der Operation kam dann verfrüht, nicht? Also einen Tag früher als gedacht. Und Ihr Mann hatte auch Beta organisiert für die Zeit der Operation. Vielleicht erzählen Sie davon noch, warum Ihnen das auch wichtig war, dass eben da Menschen während der Operation einfach da sind und beten für den guten Ausgang.
Ja, also wir hatten eine Freundin, die auch 5 Jahre vorher an einem Gehirntumor operiert werden musste. Und da hatten wir das schon mal gemacht, dass wir Freunde und Leute, die aus der Gemeinde gerne dafür beten wollten, da hatten wir die katholische Krankenhauskapelle sozusagen angemietet und haben dann, teilweise kamen die Leute für 1 Stunde, teilweise blieben sie den ganzen Vormittag da und haben Fürbitte getan für die Operation, für den Operateur, Gott angebetet, Loblieder gesungen und ich fand das damals eine sehr gute Zeit. Ich war die ganze Zeit dabei und als ich jetzt in dieser gleichen Situation nur als Patientin war, habe ich gesagt, das würde ich mir auch wünschen, dass meine Freunde und Menschen, die mit mir zusammen den Weg des Glaubens gehen, die Möglichkeit haben, an einem Ort zusammenzukommen und für mich zu beten, weil die Operation sollte 6 bis 7 Stunden dauern im günstigsten Fall. Und so haben wir die Krankenhausseelsorgerin gebeten, ob das möglich wäre. Sie war sofort offen, hat gesagt, klar, kriegen Sie den Raum, sehr gerne. Und dann haben Freunde das organisiert, haben gesagt, wer will von wann bis wann kommen, dass immer durchgehend Gebet ist. Und so war mein Mann, der hatte sich einen Tag Urlaub genommen, andere hatten sich auch zum Teil Urlaub genommen, die haben dann während dieser Zeit gebetet.
Man merkt dann, dass das nicht nur die familiäre Gemeinschaft ist, die ertragend war, sondern auch Freunde und Gemeindemitglieder. Vielleicht noch kurz, die Operation ist dann sehr gut verlaufen. Woran erinnern Sie sich als erstes wieder danach?
Ich lag auf der Intensivstation und guckte auf die Uhr. Es war 4:30, um 8 war ich reingekommen. Und ich sagte dann, eine Freundin saß an meinem Bett und ich sagte, ich möchte mich gerne bei dem Professor Stoffel bedanken. Und er sagt, das hast du doch schon gemacht. Sag ich, da weiß ich aber nichts von. Doch, der hat gesagt, das Erste, was du gesagt hast, als du aufgewacht worden bist, hast du gesagt, Dankeschön. Und ich wusste das aber nicht. Die ersten 1,5 Stunden sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich war wohl noch in Narkose. Und er kam dann 1,5 Stunden später und ich strahlte ihn an und ich sagte, ich wollte mich bedanken. Und dann hat er gesagt, das haben Sie doch schon. Ich sagte, da weiß ich aber nichts mehr von. Das ist schon schwierig, wenn man nichts mehr weiß. Man tut Dinge und weiß es nicht. Also ich fand das eine schwierige Situation. Aber das ist das Erste, woran ich mich erinnere, an diese 3:30.
3:30 und die Dankbarkeit, die offensichtlich so stark war, dass Sie das als ersten Drang jeweils verspürt haben.
Ja, das ist schon lange in mir, also bestimmt schon 25 Jahre, dass ich einen Lebensstil der Dankbarkeit leben möchte. Und auch ausgelöst durch einen Bibelvers, der im Thessalonikerbrief steht, da steht, danket in allen Situationen, danket für alles. Und ich habe da ganz lange mit gehadert und habe gesagt, das kann man nicht und das ist übernatürlich. Und wie soll man das denn tun, auch wenn es einem schlecht geht oder wie jetzt in so einer Situation oder wenn ein Kind krank ist, wie kann ich denn danken? Aber ich habe gemerkt, Dankbarkeit gibt meinem Leben wirklich Stabilität. Und ich habe dann auch zum Beispiel da gesagt, danke, dass es an einem Sonntag passiert ist. Nicht auszudenken, es wäre an einem Montag passiert und ich hätte gerade unten im Keller die Wäsche aufgehängt. Ich konnte ja nichts mehr reden, ich wäre hingefallen. Wer hätte mich da gefunden? Niemand. Oder ich habe dann gesagt, danke, dass Thomas und die Kinder da waren, dass sie sofort den Notarzt rufen konnten. Danke, dass ich noch lebe. Danke, dass ich in einem Land lebe, wo es Ärzte gibt, die sowas operieren können. Es gibt auch in so schweren Situationen so viele Möglichkeiten, wofür ich danken kann. Und das ist etwas, was ich schon sehr, sehr lange wirklich einübe. Und es ist schön, wenn das auch in solchen Situationen dann trägt.
Das heißt, nicht aus der Welt hinausgenommen zu sein, sondern in der Welt bewahrt werden, also auch in dem, was uns passiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen in der Lebenshilfesendung mit Frau Dr. Ute Horn über das Thema ihres Buches, Als das Leben stehen blieb, meine Erfahrungen an der Schwelle des Todes. Vielleicht haben Sie selber auch schon solche Erfahrungen gemacht und möchten uns darüber berichten, kurz, oder Sie haben Fragen an Frau Horn, wie sie in bestimmten Situationen mit dieser Situation umgegangen ist. Vielleicht erleben Sie Ähnliches, können Rat gebrauchen dabei. Sie können jetzt gerne anrufen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal die Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie bitte die Vorwahl für Deutschland 0049 und dann 89 517 008 008. Die Telefonleitung ist jetzt frei für Sie. Frau Horn, vielleicht noch dann nach der Operation mussten Sie noch eine Zeit in die Reha-Klinik und das war auch wieder eine Zeit der verordneten Ruhe. Sie haben gemerkt, Sie sind fühlten sich an sich gut, auch weitgehend schmerzfrei, aber Sie waren halt einfach schnell müde und so. Was ist denn Ihnen in dieser Zeit der verordneten Ruhe und auch der Schwachheit nochmal neu über Ihr Leben aufgegangen?
Ja, mein einer Sohn, der hatte gesagt, Mama, ich möchte dir eine Frage stellen. Was möchtest du ändern, wenn du gesund aufwachen darfst? Und das war eine interessante Frage, die mir dann besonders in der Reha immer wieder nachging. Was möchte ich ändern? Also ich hatte ja jetzt mein Leben sozusagen in Beziehungen versucht aufzuräumen, nochmal gefragt, wem möchte ich nochmal um Vergebung bitten, wer ist an mir noch schuldig geworden, wo möchte ich noch ein Gespräch mitführen. Und jetzt so die Frage in die Zukunft hinein, ja, was möchte ich jetzt ändern? Und Dann bin ich so alle meine Aktivitäten durchgegangen und habe gedacht, okay, welche davon sollte ich weitermachen, welche sollte ich vielleicht auch in jüngere Hände geben. Und da habe ich einiges gemacht. Ich habe jahrelang die Pfadfinderschaft bei uns in der Gemeinde begleitet und da habe ich gedacht, ja, mein jüngstes Kind geht jetzt raus zum Studium. Ich glaube, das wäre gut, wenn ich das in jüngere Hände gebe. Und bin dann so systematisch alles durchgegangen, habe mir auch überlegt, was stresst mich besonders, und was nicht und wie kann ich da anders mit umgehen. Dann habe ich wieder neu entdeckt das Gebot, dass wir den Sonntag heiligen sollen. Ich dachte so manchmal, das haben meine Eltern besser gemacht. Die haben wirklich Sonntagsruhe eingehalten. Da wurde sich ausgeruht, da ging man morgens in den Gottesdienst und nachmittags hat man mit den Kindern gespielt oder ist spazieren gegangen. Das war wirklich ein Ruhetag. Und heutzutage ballert man sich das oft so voll mit Aktivitäten oder auch man putzt an dem Tag und man arbeitet eigentlich durch. Man kann sogar einkaufen bei eBay und was nicht alles. Und ich habe gedacht, Gott hat gesagt, wir sollen den Sonntag heiligen. Und das wollte ich wieder neu in mein Leben hineinnehmen. Und ich dachte so, vielleicht ist das auch ein Grund darauf, warum wir so viele Menschen mit Burnout haben, weil wir den Sonntag nicht mehr heiligen, weil wir dieses Gebot Gottes nicht mehr achten. Und ja, das habe ich also versucht umzusetzen und es gelingt mal mehr, mal weniger. Aber ich habe dann auch zum Beispiel am Sonntag habe ich gesagt, so, jetzt heute würde ich gerne spazieren gehen oder so, wer hat Lust mitzugehen und einfach mal zu entschleunigen. Das war mir ganz wichtig. Und dann war auch noch so die Frage, welche Träume, welche Wünsche habe ich denn noch, die man vielleicht jetzt noch umsetzen könnte? Und ein Wunsch war zum Beispiel, Holländisch zu lernen. Mein Sohn studiert in Holland Medizin und er hat jetzt auch eine Freundin, die Holländerin ist. Also das sieht aus, als wenn das in eine Ehe geht. Und da habe ich gedacht, das wäre doch auch schön, wenn ich jetzt noch Holländisch lernen könnte. Und da habe ich im letzten Sommer mit angefangen. Das macht mir sehr viel Freude. Also nochmal hinzugucken, was täte mir denn auch gut? Und das lief dann alles so ab, dass ich mir da ganz viele Gedanken nochmal so gemacht habe über mein Leben.
Also eine verordnete Ruhepause, die durchaus fruchtbar war. Vielleicht noch nebenbei ganz kurz in Klammern gesagt, Ihre Familie hat festgestellt, dass Sie nach der Operation sanftmütiger geworden seien, schreiben Sie in Ihrem Buch. Genau. Ich begrüße nun aber Frau Dombrowski, die uns aus Regensburg anruft und in dieser Sendung sich zu Wort melden möchte. Grüße Sie, Frau Dombrowski.
Ja, grüß Gott, Dombrowski hier. Ich habe den Vortrag von Dr. Horn schon mal vor längerer Zeit gehört, Ihre Geschichte. Und ich war damals schon sehr ergriffen. Ich habe auch damals versucht anzurufen, aber ich bin nicht durchgekommen. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt klappt. Ich will mich auch kurz fassen, weil wahrscheinlich andere auch noch anrufen wollen. Also ich will bloß auch diesbezüglich Zeugnis ablegen. Also meine Schwester ist 2007 mit 49 Jahren an einem Leiomyosarkom gestorben. Und ich war die ganze Zeit bei ihr dabei. Aber was ich jetzt erzählen will, also wir waren in der Tagesklinik und der Doktor von der Onkologie hat gesagt, also sie muss jetzt dem Tod ins Auge sehen. Die Ärzte stehen gegen die Wand, also sie können nicht mehr helfen. Und dann sind wir im Aufzug hochgefahren auf die Station. Also ich hätte bloß noch heulen können, ich war total am Boden zerstört. Meine Schwester, die hat es relativ gut gepackt, wahrscheinlich auch aus Rücksicht zu mir. Und wir waren also total am Boden zerstört. Ich habe gedacht, die Welt bricht zusammen. Und dann ist die Tür aufgegangen. Und ich habe das auch ganz oft schon Freunden und Bekannten erzählt. Und für mich ist da wirklich Jesus reingekommen. Es ist ein Priester reingekommen, der nur an diesem Tag den Krankenhausseelsorger vertreten hat. Und der hat sofort gemerkt, was Sache ist, was los ist. Vielleicht hat er sich auch informiert gehabt zuvor. Und der hat gesagt, Frau Bartschok, sind Sie bereit zu einer Krankensalbung? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und also ich habe für meine Schwester gesprochen. Und das will ich jetzt erzählen. Also der ist reingekommen. Der war, also für mich war das Jesus persönlich in Form dieses Pfarrers. Und der hat dann ganz kurz und bündig gesagt, Frau Bartschok, hören Sie zu, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in einem tiefen Tal. Das ist ein großer Berg und Sie sind in einem tiefen Tal und Sie sind jetzt, befinden sich jetzt gerade vor einem Wegweiser. Der eine Wegweiser führt in Richtung Heilung und der andere führt in Richtung Heiland. Und ich habe das so toll gefunden. Also meine Schwester ist leider Gottes schon 3 Wochen später gestorben, aber dieser Priester ist dann fast täglich zu ihr gekommen, auch mal nach Hause, wie sie mal kurz nach Hause durfte. Mich hat er in 6 oder 7 Lebensbeichten also total bekehrt. Also ich war schon Christin vorher. Aber und was ich auch noch sagen will, das Ganze ist jetzt schon 9 Jahre her und in meinem Leben läuft so viel schief, beruflich, krankheitsmäßig und. Aber früher hätte mich das total an den Selbstmord getrieben vielleicht sogar. Aber jetzt baue ich mich immer auf. Es ist wirklich so, es kann passieren, was wolle. Dieses hundertprozentige Gottvertrauen, diese Sicherheit, dass Gott trotzdem da ist, die habe ich seitdem. Und diesen Priester, zu dem habe ich auch heute noch sporadisch Kontakt. Also auf jeden Fall, ich bin mir sicher, dass das Jesus selber war, der da reingekommen ist. Das wollte ich was sagen. Weil da habe ich dran denken müssen, wie die Frau Dr. Horn von der Putzfrau erzählt hat.
Ja, genau.
Aber es gibt es wirklich. Ich habe es selber erlebt auch.
Dankeschön, Frau Dombrowski. Und es ist schön zu hören, man spürt Ihrer Stimme auch die Energie und die Freude an, die Sie ausstrahlen. Und dass das in so einem Moment Ihnen geschenkt wurde, ist sicher ein besonderes Geschenk gewesen. Dankeschön dafür, dass Sie davon erzählt haben.
Bitteschön. Danke auch der Frau Dr. Horn und Ihnen. Wiederhören.
Ja, dankeschön. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen.
Ihnen auch. Wiederhören.
Wiederhören. Frau Horn, noch etwas von Ihnen dazu?
Nee, also ich denke halt wirklich, ich habe auch ein Buch geschrieben, Meine Krise, Gottes Chance, dass immer an diesen Krisen und an diesen Tiefpunkten hat Gott wirklich eine Möglichkeit, einen Schalter umzulegen, so wie das jetzt hier auch war mit diesem Weg. Es geht, man muss sich immer wieder neu klar werden, gehe ich auf Jesus Christus zu oder nicht? Habe ich diese Gewissheit in meinem Leben, dass das Leben letztendlich endlich ist und wir uns dann fragen müssen, wo will ich die Ewigkeit verbringen, die sehr, sehr lang ist? Und diese Gewissheit, dass es Jesus Christus gibt und dass er, das Beste kommt noch, dass wir einmal bei ihm sein werden, das ist ein unglaubliches Lebensgefühl. Muss ich auch sagen, dass ich eigentlich weiß, ich kann nicht tiefer fallen als ins Gottes Arme. Das ist eine ganz große Gewissheit auch in meinem Leben.
Ja, Dankeschön nochmal an Frau Dombrowski und wir begrüßen nun Frau Kessler. Sie ruft aus Stuttgart an. Grüße Sie, Frau Kessler.
Ja, guten Morgen. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie. Ja. Haben Sie eine Frage oder
Nein,
einen
ich habe
Bericht?
Keine Frage, sondern eine kleine eigene Erfahrung. Und zwar vor 12 Jahren eine überraschende Diagnose eines gutartigen Tumors des Innenohres, der ins Gehirn gewachsen ist und der dort nicht bleiben konnte, weil er schon recht groß war und eben ja dann im Gehirn nicht dieser Platz war. Und ich hatte mir eigentlich vorgestellt, ich hatte eine richtige Krankenhausphobie. Also ich wollte niemals in meinem Leben in ein Krankenhaus, hatte noch nie eine Vollnarkose, also keine solchen Erfahrungen auch. Und ich wollte eigentlich in friedlicher Koexistenz mit meinem gutartigen Tumor leben. Und dann hat der Neurochirurg, den ich ja dann doch mal konsultieren musste, mit der Diagnose gesagt, Frau Kessler, das ist kein Haustier, sondern ein Raubtier. Dieses Bild hat sich mir sehr eingeprägt und außerdem hatte ich ja auch schon eine Hirndrucksymptomatik. Also das war ja nicht so, dass ich das nicht auch gespürt habe, dass er Raum fordert und immer mehr Raum fordern würde. Ich habe da noch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mich zur OP entschlossen habe. Ich wusste, ich würde hinterher nur noch auf einem Ohr hören, würde nur noch einen Gleichgewichtsnerv haben und eventuell auch eine Gesichtsnervlähmung. All das ist eingetroffen. Es ist mir auch in der Klinik nicht ganz gut gegangen, also auch so vom Pflegerischen her. Ich war oft total, ich habe viel geweint, ich habe mich viel übergeben, weil ja das mit dem Gleichgewicht sich dann so verändert hat. Ich sah, ich habe eine Gesichtsnervlähmung. Also mit all diesen Dingen, dass der Raum plötzlich ein ganz anderer ist, wenn man nur noch nicht mehr räumlich sieht, nicht mehr räumlich hört. Das hat lange gedauert. Aber ich hatte in diesem einsamen Krankenhausbett, ich lebe alleine, da war also auch nicht so viel Umfeld. In diesem Krankenhausbett hatte ich plötzlich eine Erfahrung, da habe ich empfunden, ich bin geliebt. Das waren keine Worte, das war irgendwie, plötzlich war das einfach da. Und seitdem ist es bei mir auch so, wie Sie das gesagt haben, Frau Dr. Horn, dass meine Gebete bestehen eigentlich nur aus Dank, aus Dank gebeten.
Mhm.
Seitdem. Weil es gibt in den schlimmsten Situationen gibt es Anlass zur Dankbarkeit. Und manchmal finde ich dann gar kein Ende mehr, weil es so viel gibt.
Mhm.
Ja, also das sind so. Und ich meine, mein Leben hat sich komplett geändert seitdem. Ich kann ganz vieles nicht mehr. Vieles ist nicht mehr möglich. Aber meine Frage heißt eigentlich auch nicht, warum ist es jetzt passiert, sondern wozu ist es passiert?
Mhm.
Und das, was ich sehe, ist mein Maß an Mitgefühl für gehandicapte Menschen hat sich nochmal um 500% erweitert. Das war vorher auch schon da, weil ich mit schwerst mehrfach behinderten Kindern Jahrzehnte gearbeitet habe. Aber das hat sich nochmal sehr, sehr verändert, weil ich jetzt ja selber mit diesen Handicaps zu tun habe.
Mhm.
So, das war's.
Mhm. Vielen Dank, Frau Kessler. Und ich finde an Ihrer Geschichte besonders schön auch zu sagen, dass Gott auch sehr unmittelbar zu Ihnen gesprochen hat. Sie haben wenig Umfeld gehabt, was Sie hätte stärken können. Aber Gott hat sich Ihnen auch sehr unmittelbar offenbart. Und das ist sehr trostreich und schön zu wissen, auch vielleicht für Menschen, die vielleicht mehr allein sind, so wie Sie.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Ja, bitte, gerne.
Alles Gute Ihnen.
Ja, danke schön. Auf Wiederhören.
Alles Gute nach Stuttgart. Und wir kommen nun nach Garching. Von dort ruft uns Frau Heire an. Grüße Sie. Ja, guten Tag, hören Sie mich?
Ich höre Sie, hallo, können Sie mich auch sprechen? Hören?
Ja, genau, wir hören okay. Sie jetzt.
Hm? Ja, ich hatte ein Fibrosarkom im rechten Bein, wurde operiert und hatte sehr schwere Behandlungen, draußen in Großhadern. Ich will nur eine Sache erzählen, was mir so ganz besonders im Vergleich zu dieser Dame, die heute den Vortrag hält, aufgefallen ist. Als ich operiert wurde, hatte ich auch Menschen, die für mich gebetet haben. Und ich hatte schon Bange, wie wird alles werden. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Bange. Da war einfach so ein innerer Friede da, den man gar nicht beschreiben kann. Ich hatte eine Freundin gefragt, ja sag mal, du gehst dorthin oder vielmehr du hast erzählt, als wenn du den nächsten Tag spazieren gehst. Ich sage, ich weiß auch nicht wieso, es ist einfach passiert. Und ich sehe das einfach, dass doch Gott im Leben der Menschen eine ganz große Kraft schenkt, hineinschenkt.
Ja.
Und dann das Zweite war, diese etwas eigenartigen Erlebnisse, die man hat, wenn man wieder so Dinge erleben muss, die eigentlich gar nicht schön sind. Ich sehe mich noch liegen vor der Hyperthermietür. Das ist die Überwärmung des Körpers auf fast 42 Grad, also dass man gerade noch überleben kann. Von oben kommt die Chemo in den Körper hinein. Also es ist alles nicht ganz so schlimm. Und ich hatte eigentlich gar keine Kraft mehr. Und es war in dem Vorraum noch ein älterer Herr, den ich gar nicht wahrgenommen hatte. Plötzlich merkte ich die Bewegung an meinem Bett, es setzte sich jemand hin. Vielleicht hat er mein Gesicht gesehen oder auch ein paar Tränen, die da wohl mal kamen. Denn ich meine, es sind nur so Höhepunkte, dass man mal so ganz aus der Angst herauskam. Und er sagte, was wünschen Sie sich denn noch vom Leben? Ja, das war eine ganz eigenartige Frage. Ich sagte, ich möchte nochmal meine Kinder, die wohnen in der Schweiz, wiedersehen können. Ich möchte nochmal auf einem Berg sein können, von oben herunterschauen, die Sonne aufgehen können, sehen können. Und dann schaute er mich an, strich über meine graue Hand, die war so zerstochen von diesen ganzen Chemos. Und ja, und sagte, sie mit einer lauten Stimme, irgendwie so fast unnatürlich, kommt mir das jetzt im Nachhinein vor. Sie werden leben. Sie werden ihre Kinder wiedersehen können. Sie werden weiterleben können und sie werden auf einem Berg sein können. Und dann ist er verschwunden und diese ganze Prozedur ging weiter. Aber diese Worte, die haben mich nie verlassen. Und ich bin jetzt einige Jahre nach meiner Therapie schon gesund, habe einige Einschränkungen, aber ich habe meine Kinder wieder gesehen und es war einfach so eingetroffen, wie er sagte.
Mhm.
Ich habe den Mann nie wieder gesehen. Ich habe es auch fast so gedacht, das ist wie wenn ein Engel bei mir gewesen ist. Da sagt ein Mensch etwas, was er eigentlich gar nicht vorher wissen kann.
Mhm.
Und doch ist es so geschehen. Ich durfte es dann später in einem Buch, Alles ist möglich, auch das Unmögliche, ist vor kurzem erschienen hier in einem der Verlage in München. Ich weiß nicht genau wo, aber habe die Geschichte aufgeschrieben und noch etwas Neues dazu auch. Also ich will einfach sagen, es ist wie ein kleines Wunder, was da geschehen ist. Mhm. Und heute noch bin ich sehr dankbar, wenn heute Morgen schien die Sonne ins Zimmer. Ich bin froh, dass ich lebe und ich versuche auch, soweit es geht, das, was ich an Kraft übrig habe, auch an andere Menschen weiterzugeben.
Ja, danke schön, Frau Ehre. Auch genau, eine Geschichte, die, ich finde das sehr schön, dass wir in dieser Sendung solche persönlichen Zeugnisse hören können, die wirklich mutmachend sind und uns darauf vertrauen lassen können, dass Gott uns nicht verlässt in solchen schwierigen Lagen. Vielen Dank, dass Sie davon erzählt haben.
Danke.
Alles Gute, Gottes Segen nach Garching.
Und vielen Dank für den Vortrag und überhaupt für Ihre Sendung, das wissen Sie ja. Also es ist einfach schön, dass wir das hier haben.
Dankeschön Ihnen. Alles Gute.
Dankeschön. Wiederhören.
Und wir kommen von Garching nun nach Koblenz und begrüßen dort Frau Forla. Grüß Sie, Frau Forla.
Ja, guten Tag. Ich möchte in der ersten Stelle die Frau Dr.
Horn
ermutigen. Ich bin froh und ich bin auch beeindruckt von ihrer Geschichte. Und ich bin zwar Ausländer, aber seit ich hier gekommen bin, habe ich noch nicht so eine starke Glaube gesehen. Und ich sag mal, ich finde das auch schöner, wenn Leute noch an Gott glauben und wenn Leute sich an Gott verlassen konnten. Und ich sag mal, ich habe auch persönlich einige Sachen an mich, die ich gerne möchte, dass Gott für mich ändert, aber geht nicht. Und ich habe auch irgendwann gelernt, einfach das zu akzeptieren und dann guck mal, was er mir zur Verfügung gestellt hat. Und dann habe ich auch gemerkt, jeder hat was an sich. Und manchmal, wenn man bietet und bietet und bietet, bei einigen gibt Gott zweite Chance. Bei manchen Leuten, vielleicht hat Gott was Besseres im Himmel oder vor diejenigen. Und ich sag mal, wenn jemand, vielleicht wenn Angehörige krank ist, wenn das nicht klappt, sondern wir einfach nicht denken, dass unser Gebet nicht gehört ist. Er weiß, weil manchmal, persönlich, manchmal, wenn ich Situationen habe und ich frage Gott, warum ich? Warum ich? Und dann habe ich auch überlegt, habe ich gesagt, was ist mit seinem eigenen Sohn? Wenn er im Garten, wenn er gebetet und gesagt, Herr, wenn es möglich wäre, konntest du mir diese Kelch entnehmen.
Ja.
Aber er war ganze Zeit, hat alles gesehen, alles, was er gelesen hat, hat er alles geschaut. Und warum ich, wissen wir.
Frau Forla, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie diesen Punkt noch erwähnen. Frau Dr. Horn ist mit Ihrer Geschichte noch nicht ganz zu Ende.
Okay.
Vielleicht können wir ihr jetzt noch mal ganz kurz zuhören. Nämlich genau dieser Punkt ist ja ein ganz wichtiger gewesen. Und ich denke, Frau Horn, da haben Sie bestimmt auch drüber nachgedacht. Das ist ja so, eben bei Ihnen hat Gott geholfen. Sie sind gesund wieder aufgewacht. Die Verheißungen sind eingetroffen. Bei anderen ist das vielleicht nicht so, dass Gott dann eben die Krankheit wegnimmt, der Mensch stirbt vielleicht. Und bei Ihnen ist sogar parallel zu Ihrer persönlichen Geschichte, hat es ein junges Mädchen aus Ihrer Gemeinde getroffen, die eben auch an einem bösartigen Gehirntumor litt und die ist in der Zeit, in der Sie noch in der Reha-Klinik waren, auch wirklich dann daran gestorben. Vielleicht erzählen Sie noch, wie Sie damit umgegangen sind. Ein 20-jähriges Mädchen, das muss sterben, sagen wir dann. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, also ich kenne dieses Mädchen, sie heißt Anne, von Kindheit an und sie war immer schon ein sehr besonderes Mädchen, ein sehr hübsches Mädchen, die Mischung aus einer Deutschen und einem Tamilen. Sie hatte einen ganz, ganz tiefen Glauben, was auch in der Schule schon immer in den Unterrichten erwähnt wurde, auch von den Lehrern. Und auch in unserer Gemeinde, sie hat vorne mitgesungen, wenn Lobpreis gemacht wurde. Sie hat immer sehr tiefe Fragen gestellt. Und sie wurde mit 17 ganz plötzlich krank, hat Sachen vergessen, hat Sachen doppelt gefragt. Und die Mutter sagt, was ist denn los? Ja, ich habe auch so starke Kopfschmerzen. Und dann ist ein bösartiger Gehirntumor festgestellt worden, den bösartigsten, den wir kennen, das Glioblastom. Normalerweise stirbt man da innerhalb von einem halben Jahr. Und wir als Gemeinde haben sehr, sehr viel uns wöchentlich getroffen, um für dieses junge Mädchen zu beten. Wir haben auch gefastet, auf Essen verzichtet und wir haben Gott wirklich bekniet, bitte, bitte, lass Anne leben. Und ihr Vater betet für sehr, sehr viele Menschen und viele Menschen werden auch gesund, wenn er betet, aber seine Tochter nicht. Und seine Tochter hat immer wieder gesagt, oh, ich freue mich so auf den Himmel. Teilweise hat sie das 7-mal in einer Woche gesagt. Ich freue mich, wenn ich endlich bei Jesus bin. Also für sie stand es scheinbar fest, dass die Zeit hier für sie zu Ende geht. Aber wir als Gemeinde wollten das nicht. Wir wollten daran festhalten, dass dieses Mädchen leben wird. Und der Vater hat dann mal zu ihr gesagt, Anne, kannst du mir mal sagen, warum Jesus dich nicht gesund macht? Kannst du ihn mal fragen, wenn du immer so eine intensive Beziehung zu ihm hast und immer mit ihm sprichst? Und sie guckte ihn dann an und sagte, wenn ich im Himmel bin, werde ich ihn fragen, Papa. Also für sie war das ganz klar. Ja, und dann ist sie gestorben nach 3 Jahren Chemotherapie, Operation, ganz, ganz schwer, ist sie gestorben. Und an dem Tag, an dem ich entlassen worden bin aus der Klinik oder aus der Rehabilitation, besser gesagt, ist sie beerdigt worden. Und da unsere Kinder mit ihr ja auch groß geworden sind, sind wir zur Beerdigung. Also ich habe meine Söhne gefragt, könnt ihr mich mitnehmen zur Beerdigung. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte kräftemäßig, weil ich ja jetzt auch gerade erst noch nicht so lange von der Operation, die davor gewesen ist. Ja, und wir fuhren dahin und ich habe so für mich gedacht, ich kam in einen Raum voll besetzt mit jungen Menschen. Die ganzen Klassenkameraden, dann die ganzen Pfadfinder aus unserer Jugend, ganz viele, die Lehrer. Also es war immer, wenn ein junger Mensch stirbt, ist ja eine ganz große Beerdigung. Und der Präses der Pfingstgemeinden, der ist angereist und der hat die Predigt gehalten und der fing an und sagte, ihr fragt mich jetzt alle, warum muss Anne mit 20 sterben, ne? Und alle nickten. Und er sagte, ich habe keine Antwort darauf. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass jeder Mensch eine bestimmte Zeit hier auf dieser Erde hat und offensichtlich ist Annes Zeit schon abgelaufen gewesen und Jesus hat sie nach Hause geholt. Und ich dachte so, ja, und offensichtlich ist meine Zeit hier auf dieser Erde noch nicht abgelaufen, denn Jesus hat mich hier gelassen. Und ich dachte so, ja, ich kann natürlich sagen, die Frau musste schon mit 20 Jahren sterben. Ich kann auch sagen, sie durfte schon mit 20 sterben. Sie ist jetzt schon bei Jesus im Himmel und da geht es ihr bestimmt sehr gut. Und ich dachte so für mich, ja, warum darf oder muss ich mit 58 Jahren weiterleben? Und interessant ist, nach der Beerdigung sagte mein Sohn zu mir, Mama, ich habe die ganze Zeit gedacht, es könnte auch deine Beerdigung sein. Ja, ich sage, da habe ich auch gedacht. Und das ist ganz vielen so gegangen. Und hinterher habe ich dann in unserer Gemeinde auch nochmal über die Zeit erzählt, was ich alles erlebt habe, auch mit Gott. Und ich sage, ihr habt die Frage, ne? Warum muss Anne sterben? Warum darf Ute Horn weiterleben? Und ich kann euch auch keine andere Antwort sagen, als die, die der Präses gesagt hat. Offensichtlich ist meine Zeit hier noch nicht abgelaufen.
Das heißt, das ist auch im Endeffekt wieder im Letzten das Vertrauen zurückgegeben an Gott zu sagen, du hast die Macht, das Leben zu geben, du hast die Macht, es zu nehmen und wir glauben daran, dass dein Wille gut ist.
Genau. Und ich habe das halt wirklich sehr beeindruckend mal bei einer jungen Israelin erlebt, die hatte eine Leukämie, hatte aber 4 kleine Kinder und eine Freundin von mir hat sie besucht und hat gesagt, sag mal, wieso kannst du so fröhlich sein? Du wirst demnächst an Leukämie sterben, du hast noch 4 kleine Kinder. Und dann sagt sie, dann hat die mich angeguckt und hat gesagt, du glaubst doch nicht, dass ich an Leukämie sterben werde. Wenn, sterbe ich doch nur, wenn Jesus mich holt. Aber ich gebe doch keiner Krankheit die Macht über mein Leben und über meinen Tod. Die Macht, die gebe ich nur Jesus Christus. Wenn er meint, ich soll durch die Leukämie sterben, dann ist das für mich okay. Aber die Leukämie hat nicht die Macht über mein Leben. Ja. Und das habe ich sehr stark in mich aufgenommen und habe auch gesagt, dem Kavernom, diesem Gefäßtumor, werde ich nicht die Macht über mein Leben geben. Auch nicht dem Operateur, nur Jesus Christus. Und wenn er es zulässt, dass ich sterbe, dann werde ich sterben. Und wenn er es nicht zulässt, dann werde ich leben. Aber er hat die Macht.
Das ist das letzte Vertrauen, das wir haben dürfen, wenn es uns geschenkt ist. Auch das ist sicher auch eine Gabe des Glaubens, die man nicht machen kann, die man nur erbitten kann. Und ich denke, dass das auch ein schöner Schluss ist für diese Sendung, Frau Horn, als das Leben stehen blieb, meine Erfahrungen an der Schwelle des Todes. Man kann sehr viel mehr ausführlich noch dazu nachlesen in dem Buch, das Sie geschrieben haben, gleichnamiges Buch erschienen im Hensler Verlag. Sie können aber auch, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Hörerservice anrufen und da die Daten des Buches erfragen. 08328921110 ist die Nummer des Hörerservices. Dort sind die Angaben hinterlegt oder Sie schauen im Internet nach unter der Seite von Radio Horeb www.horeb.org. Auch da die Angaben hinterlegt. Oder Sie bestellen einen Mitschnitt von dieser Sendung beim CD-Dienst unter 08328921110 ist der CD-Dienst zu erreichen für Sie. Das Buch haben Sie sehr persönlich geschrieben. Es war nicht leicht, eben mit dieser ganz persönlichen Geschichte auch von der Familie Details in die Öffentlichkeit zu geben. Sie haben es dennoch getan, Frau Horn, weil Sie zum einen Gott die Ehre geben möchten, so wie Sie es gesagt haben, aber auch damit Sie anderen Menschen helfen können, anders vielleicht mit Krisenzeiten umzugehen, bewusster sie anzugehen, sie nicht zu verdrängen und einfach zu denken, ich mache die Augen zu und rutsche da irgendwie durch und hinterher, wenn es vorbei ist, mache ich sie wieder auf, sondern eine Krise bewusst in den Blick zu nehmen und dann eben zu versuchen, die Botschaft zu verstehen, die für unser Leben dahinter steckt. Ich danke, dass Sie das auch in dieser Sendung getan haben. Alles Gute, Frau Horn, für Sie und Ihre Familie. Und wir freuen uns, dass Sie uns erhalten blieben, auch als Referentin für die Sendungen bei Radio Horeb. Alles, alles Gute Ihnen. Gottes Segen.
Tschüss.
Auf Wiederhören. Und Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen auch allen noch einen schönen und gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.